Das ist Rundum Inkontinenz, der Bill Braun Podcast, in dem wir offen über das weit verbreitete und dennoch tabuisierte Thema der Inkontinenz sprechen. Wir teilen hier regelmäßig Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks rund um Inkontinenz mit euch. All das erfahrt ihr von Betroffenen, Angehörigen und medizinischen Experten. Unser Ziel? Das Tabu brechen und euch unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bill Braun Podcast-Folge rund um das Thema Inkontinenz. Heute werden wir an die letzte Folge mit MS-Patient Kevin anknüpfen und uns die Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose genauer ansehen. Diesmal wird der Fokus, wie angekündigt, auf den Blasenfunktionsstörungen liegen. Um all diese komplexen Fragen auch kompetent beantworten zu können, habe ich einen Facharzt für Nervenheilkunde in Berlin aufgesucht. Dr. Jens Krummer arbeitet bei den Nervenärzten als Neurologe mit den Schwerpunkten Betreuung von MS-Patienten und Parkinson-Patienten, Behandlung von Demenz und EMG-Sprechstunde. Wir werden gleich über die neurologischen Hintergründe der MS-Krankheit sprechen, gehen auf Auflöser, Symptome ein und werden dann explizit urologische Probleme im Zusammenhang mit der MS-Krankheit aufgreifen.
Rund um Inkontinenz im Gespräch.
Ich bin selber schon sehr gespannt auf das heutige Interview und begrüße meinen Gesprächspartner Dr. Jens Krummer.
Hallo.
Lieber Herr Krummer, bevor wir über die Multiple Sklerose-Krankheit und mögliche Folgen der Inkontinenz sprechen, würde ich gerne noch mehr über Sie erfahren. Wie kam es zu Ihrer Spezialisierung auf MS und vor allem zu dem neuro-urologischen Fokus, den Sie haben?
Ja, ich bin schon seit 25 Jahren Mediziner und am Anfang meiner Facharztausbildung konnte man MS gar nicht behandeln, außer mit Krankengymnastik oder mit tröstenden Worten. Und als junger Arzt kam dann das erste MS-Medikament auf den Markt, ein Interferonpräparat. Und es war das erste Mal, dass man MS ursächlich behandeln konnte und nicht nur symptomatisch. Und das fand ich spannend, dass die Neurologie sich in den letzten 20 Jahren nicht nur in der MS, sondern auch in der Schlaganfallbehandlung zu einem wirklich therapeutischen Fach entwickelt und man nicht nur eine Diagnose stellt und ab dann nicht mehr viel tun kann. Und die Spezialisierung schritt dann weiter fort in der Zusammenarbeit mit meiner Frau, die auch Ärztin ist und Gynäkologin ist. Und in der gynäkologisch-neurologisch-urologischen Schnittstelle, da holen wir unsere Patienten ab, wenn sie Blasenstörungen haben.
Sehr gut. Und Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen die Entwicklung von MS angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal konkret sagen, was sich so in den letzten 10 Jahren im Bereich der Forschung und auch Behandlung bei MS getan hat?
Ja, es gibt kaum eine Erkrankung in der Neurologie, in der so viele Innovationen auf dem Markt sind, was das therapeutische Management angeht wie MS. Insbesondere die sogenannten monoklonalen Antikörper sind therapeutische Möglichkeiten, den Verlauf so effektiv zu bremsen und aufzuhalten, dass die gefürchteten Komplikationen der MS, zum Beispiel der Rollstuhl, von dem viele Patienten denken, dass der automatisch kommt, dass das überhaupt nicht mehr der Fall ist, sondern wenn man frühzeitig behandelt, und da gibt es mehrere Therapieregime, dann kann man diesen Verlauf sehr, sehr effektiv bremsen, nahezu auf null.
Mhm. Trotzdem ist es natürlich Verständnis, dass jemand, der eine MS-Diagnose bekommt, erstmal sich das Schlimmste ausmalt. Aber Sie haben ja gerade gesagt, es hat sich einiges getan und man kann dadurch wahrscheinlich auch die Lebensqualität von MS-Patienten ja sehr lange aufrechterhalten. Ich würde jetzt gerne damit einsteigen, dass wir über die Multiple Sklerose-Krankheit im Allgemeinen sprechen.
Ja.
Bei MS wird ja das zentrale Nervensystem vom eigenen Immunsystem angegriffen. Und können Sie im ersten Schritt nochmal erläutern, welche wichtigen Aufgaben das zentrale Nervensystem für unseren Körper hat?
Das ist unser Zentralrechner, wenn Sie so wollen. Wir empfinden nichts oder aber wir können keine Sinne richtig einsetzen oder unsere Hände und Beine nicht vernünftig einsetzen, wenn es das zentrale Nervensystem nicht gäbe. Das Rückenmark und das Gehirn entscheiden darüber, was wir wie empfinden, wie wir uns bewegen, dass die Bewegungen gleichmäßig ablaufen, dass Koordination stattfinden kann, dass wir sehen und sprechen können. Das ist die Zentrale der gesamten Körperfunktion.
Und bei MS wird ja die Myelinschicht von den Antikörpern angegriffen. Und was bedeutet das im Endeffekt oder welche Auswirkungen hat das?
Also eine Nervenzelle ist wie ein Elektrokabel. Innen drin liegt das Axon, das ist das stromleitende Kabel. Und außen drumherum ist die Myelinscheide wie beim Elektrokabel so eine Plastikhülle. Und die sorgt dafür, dass der elektrische Strom, das elektrische Signal möglichst zügig, möglichst schnell und störungsfrei weitergeleitet wird. Und wenn die Hülle kaputt ist, dann kann im Zweifel gar kein Signal mehr geleitet werden oder aber verlangsamt geleitet werden. Wenn ein Elektrokabel kaputt ist, dann blitzt es und der Toaster geht nicht mehr. Und genauso geht das bei der Nervenzelle nicht mehr.
Und diese Myelinschicht kann auch nicht nachgebildet werden?
Nein, leider nicht. Bis heute, das ist der Mittelpunkt der aktuellen Forschung, auch wie können wir Myelin reparieren oder aber wie können wir Axone, wie können wir Nervenzellen reparieren. Das ist Forschung und Zukunftsmusik. Bisher ist es nicht reparabel.
Ja. Okay. Und wie kann es überhaupt dazu kommen, dass die körpereigenen Zellen das zentrale Nervensystem angreifen?
Wie bei allen Autoimmunkrankheiten ist das nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich gibt es eine genetische Disposition, keine klare Vererbung, sondern eine Bereitschaft dazu, eine Autoimmunkrankheit zu bekommen. Wahrscheinlich hat es was mit Umweltfaktoren zu tun, wo man lebt auf der Welt. Wenn man in Äquatornähe lebt, hat man ein geringeres Risiko, ein MS zu bekommen, als wenn man auf der Nord- oder Südhalbkugel lebt. Wahrscheinlich hat es was mit Infektionen zu tun. Es ist bis heute nicht ganz geklärt, warum, ob nun ein Heuschnupfen als Autoimmunkrankheit oder ein Rheuma oder ein MS, warum sich auf einmal Immunsystem gegen körpereigene Substanzen wendet.
Okay, also Sie haben es gerade eigentlich schon angedeutet, man kann nicht genau sagen, was der Auslöser für MS ist, richtig?
Nein, man kann es nicht sagen.
Okay, und ich habe davon gehört, dass zum Beispiel eine Vermutung ist, dass es auch manchmal stressbedingt ist. Und da würde mich auch interessieren, ob der Körper unterscheiden kann zwischen positivem und negativem Stress.
Nicht wirklich. Das reden wir uns gerne ein, dass wir sagen, wir stressen uns positiv, weil die Arbeit ganz viel Spaß macht. Deswegen ist es überhaupt kein Problem, dass ich 20 Stunden arbeite. Das stimmt so nicht. Schon Charcot, das ist ein uralter Neurologe, der als einer der ersten die MS beschrieben hat, hat den Einfluss von Stress auf MS beschrieben und wusste darum. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass Stress, egal ob positiv oder negativ empfunden, aber Stress an sich ungünstig auf den Verlauf von Autoimmunkrankheiten und insbesondere auch auf die MS sich auswirken. Es kommt dazu Verschiebungen der Hormone im Körper und das ist insbesondere was Cortisol und was Adrenalin angeht und das ist mittel- bis langfristig nie gut. Eine ausgeglichene Lebensführung mit ausreichend Pausen und Regenerationsmöglichkeiten, das ist immer wichtig, nicht nur bei MS.
Ja, das stimmt. Kann man MS denn irgendwie vorbeugen?
Sie können, wenn Sie als Kind vor der Pubertät mit Ihren Eltern aus einem MS-Hochrisikogebiet, Deutschland zum Beispiel, in die Sahelzone ausgewandert wären, dann haben Sie das Risiko der Sahelzone, MS zu erkranken, nämlich ein geringes. Aber wer weiß das schon, dass man mit 13, 14 bedroht ist, MS zu bekommen und bittet deswegen seine Eltern, in die Sahelzone auszuwandern? Niemand. Also nein, Sie können nicht wirklich ihr Leben, ihre genetische Prädisposition bestimmen. Natürlich kann man seine Lebensführung so gestalten, wenn man die Diagnose hat, dass es sich günstig auf die MS auswirkt, aber im Vorhinein das Auftreten der Erkrankung durch Lebensführung verhindern, das geht nicht.
Und ab wann kann man MS zum Beispiel erkennen? Also geht es nur ab einem bestimmten Alter, wenn man eigentlich auch schon Symptome hat oder wenn man zum Beispiel irgendeiner Untersuchung unterzogen werden würde?
Es gibt durchaus Patienten, die als Zufallsbefund zu uns kommen, weil ein Kernspintomogramm aufgrund von Kopfschmerzen durchgeführt wurde und dann sieht man da auf einmal diese sogenannten Narben, Gliosen. Ja, und der Radiologe weist darauf hin, es könnte ein MS sein. So etwas gibt es und das sind Patienten, die mitunter noch nie ein Symptom der MS erlebt haben. Und heutzutage, weil wir gute Behandlungsmöglichkeiten haben, versuchen wir dann auch die Diagnose zu erzwingen mit weiteren Untersuchungen, obwohl unter Umständen der Patient noch nie ein Symptom hatte. Mhm. Meistens jedoch ist es umgekehrt. Die Patienten haben alle möglichen Symptome schon gehabt, waren schon bei diversen Ärzten, bis sie dann endlich zum Neurologen kommen und die Diagnose gestellt wird.
Mhm. Und was sind das so für typische Anzeichen, die im Anfangsstadium auftreten?
MS hat den Namen der Krankheit der tausend Gesichter. Es gibt kein Symptom, was nicht vorstellbar wäre. Also neurologische Ausfälle, die länger als 2-3 Tage anhalten. Nicht die eingeschlafene Hand morgens beim Aufwachen, die nach 3 Minuten wieder normal funktioniert, sondern neurologische anhaltende Ausfallsymptome. Das können Missempfindungen sein, das können Sehstörungen sein, Sprachstörungen, Lähmungen oder oft auch gleich am Anfang Blasenstörungen, zum Beispiel eine Inkontinenz.
Okay. Und warum ist es so, dass es am Anfang zum Beispiel nicht direkt erkannt wird? Oder warum dauert der Prozess so lange, bis man zum Neurologen kommt?
Es wird einfach nicht dran gedacht. Der Patient sucht meinetwegen Orthopäden auf in der Meinung, dass ein taubes Bein oder ein tauber Fuß irgendein orthopädisches, ein mechanisches Problem ist. Und der Orthopäde findet dafür nichts und denkt schlichtweg nicht dran, dass es eine zentrale Erkrankung, also eine Narbe im Gehirn sein könnte. Und dann verschwindet das Symptom ja auch in der Regel wieder. Anfangs sind die Symptome oft nach einiger Zeit ganz von allein wieder weg. Und der Patient und der Hausarzt oder welcher Kollege auch immer sind beruhigt, es wird schon nicht so schlimm gewesen sein, wenn es wieder weggeht. Ja? Der klassische Schubverlauf, wir nennen das Schub, wenn so ein neues neurologisches Symptom auftritt, ist so, dass egal, ob man irgendwas unternimmt oder nicht, in der Regel verschwinden die Symptome nach einiger Zeit wieder.
Und welche Möglichkeiten zur Diagnose gibt es, wenn der Betroffene dann beim Neurologen zum Beispiel ist oder Neurologen?
Das, was alle kennen, ist das Kernspintomogramm. Das Kernspintomogramm vom Kopf oder vom Rückenmark ist aber nur ein Teil der Diagnosestellung. Wesentlich ist die neurologische Untersuchung immer noch, dass man den Patienten mit Reflexhammer und in allen Funktionen untersucht. Labordiagnostik, um auszuschließen, dass andere Erkrankungen eine Rolle spielen. Und die Nervenwasseruntersuchung, die LIQOR-Untersuchung.
Und es ist wahrscheinlich umso wichtiger, MS auch wieder früh zu erkennen. Das hatten Sie ja eben schon gesagt, um dann wirklich gezielt eine Therapie einzuleiten.
Es gibt ein Therapieprinzip, vielleicht kommen wir noch zu Hit Hard and Early. Wir sollen heutzutage überall auf der Welt als Neurologen möglichst ganz, ganz frühzeitig die Diagnose stellen und dann möglichst mit dem wirksamsten Medikament direkt behandeln. Es gibt keine Zeit zu verlieren in der Diagnosestellung und in dem Beginn der Therapie. Wenn man das konsequent berücksichtigt, dann kann man als MS-Betroffener einen günstigen Verlauf bekommen. Wenn Symptome erst da sind, die nicht mehr weggehen, die werden immer bleiben. Die werden wir durch kein innovatives MS-Medikament der Welt mehr wegmachen können.
Ja. Okay. Bleiben im Sinne von, also die meisten Schübe sind ja vorübergehend, wie Sie das gerade schon gesagt haben.
Aber sie kommen wieder. Ja. Genau. Diese Narben im Gehirn, die Veränderung der Myelinschicht, die bleibt dort. Und irgendwann tritt der sogenannte axonale Schaden, also das Kabel an sich ist geschädigt, tritt deutlicher zutage und die Patienten merken ihre Symptome wieder. Oder aber es ist nicht gesagt, dass so ein Schub komplett kompensiert, sondern oft bleiben auch Restsymptome übrig. Und die erstmal da sind, die wir durch Cortisonbehandlung nicht wegbekommen, die bleiben im Zweifel immer.
Okay. Und häufig ist der erste Gedanke, den ein MS-Patient bei Diagnose hat, oh mein Gott, ich werde im Rollstuhl landen. Und Sie haben das ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass das nicht zwangsläufig der Fall ist. Können Sie aber trotzdem prozentual abschätzen, bei wie vielen MS-Patienten das der Fall ist, also wie viele auf einen Rollstuhl angewiesen sind?
Das ist deswegen schwierig zu sagen. Dazu gibt es auch heutzutage ehrlicherweise keine guten Daten mehr, weil es, wenn Sie so wollen, mehrere Gruppen von MS-Betroffenen gibt. Es gibt die, die schon im Rollstuhl sitzen oder aber die vor 10, 15 Jahren oder vor 20 Jahren die Diagnose bekommen haben und nie eine Chance hatten, die jetzt innovativen Medikamente der letzten 10 Jahre zu bekommen. Und da ist der Anteil sicherlich höher. 5%, vielleicht 10%. Und dann gibt es natürlich die Patienten, die einen Verlauf in den letzten 10, 15 Jahren Diagnosestellung und direkt Hit Hard and Early konsequente Therapie bekommen haben. Die haben eine Chance, die ist von über 99% nie im Rollstuhl zu landen. Ja? Also je konsequenter wir die modernen Therapien, der letzten Jahre einsetzen, umso geringer das Risiko, eine anhaltende Lähmung der Beine oder andere schwerwiegende Symptome zu bekommen. Über alle gesehen würde ich sagen, unter 5%.
Und jetzt haben Sie gerade diese modernen Therapien angesprochen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter was zu sagen, was das bedeutet?
Die modernsten und die wirksamsten, das sind, hatte ich vorhin schon genannt, die sogenannten monoklonalen Antikörper. Das sind Therapien, die in die Vene gegeben werden, intravenös. Unterschiedlichste Firmen bieten die an. Es ist eigentlich in der Wirksamkeit, sind alle ungefähr gleich gut. Sie verhindern zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, weit über 90%, fast 100%, das Auftreten von Schüben, von Krankheitsaktivität und damit auch das Voranschreiten von Behinderung. Um den Preis, dass man diese Behandlung konsequent durchführt, entweder alle 4 Wochen Infusionsbehandlung oder alle 6 Monate oder jeden Tag eine Tablette. Also da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Strategien, die aber alle in ihrer Wirksamkeit sehr, sehr überzeugend sind und alle ein sehr individuelles Nebenwirkungsprofil haben. Ja, das voraussetzt, dass ein Neurologe im Schwerpunkt sich mit den Erkrankungen auskennt und mit den Medikamenten auskennt und die notwendigen Kontrolluntersuchungen macht. Wir sind als Neurologen primär ängstliche Ärzte. Wenn wir das nicht wären, wären wir Chirurgen geworden. Aber ein Neurologe hat immer Sorge, seinen Patienten zu schaden und wird deswegen sehr gewissenhaft diese notwendigen Kontrolluntersuchungen überwachen und durchführen. Ich kenne überhaupt keinen Berufskollegen, der sorglos mit solchen Medikamenten umgeht.
Wie regelmäßig kommen die Patienten dann zu Ihnen?
Das hängt vom Präparat ab, aber zwischen alle 4 Wochen bis alle 3 Monate.
Und gibt es neben den gerade genannten Medikamenten noch andere Medikamente, die MS-Patienten häufig zu
sich nehmen? Das ist einer meiner Schwerpunkte. Ich behandle eben nicht nur die ursächlichen MS-Therapien, sondern vor allen Dingen auch die Patienten, die schon Symptome haben oder aber die schwer betroffen sind, weil sie nie diese innovativen Medikamente bekommen haben, mit den symptomatischen MS-Therapien. Also muskelentspannende Medikamente oder aber Schmerzmedikamente oder aber Blasen. Und stuhlgangregulierende Medikamente. Ja.
Und vielleicht, um das jetzt nochmal konkret zu sagen, Sie haben es vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, wie Patienten den MS-Verlauf positiv selbst beeinflussen können. Also mit einer guten Lebensweise wahrscheinlich. Gibt es da noch weitere Faktoren?
Ausgeglichene Lebensführung, Sport, regelmäßige Bewegung, Ausdauersport, auch die Inanspruchnahme von Krankengymnastik und von Rehabilitationsmaßnahmen. Man muss nicht eine Lähmung der Beine haben, um in eine Reha fahren zu dürfen, sondern die Rentenversicherung und wir als Ärzte raten ausdrücklich dazu, alle 2 bis 4 Jahre, wenn man MS betroffen ist oder vergleichbare Erkrankungen hat, in eine Reha zu fahren. Ja, und der Sinn und Zweck einer Rehabilitationsbehandlung ist wirklich mal raus zu sein aus dem Alltag, aus dem Berufsalltag, aus dem privaten Alltag. Und sich nur um sich selbst und um seine Gesundheit zu kümmern. Dann gehört dazu der Verzicht auf Nikotin und möglichst wenig Alkohol, auf jeden Fall nicht täglich Alkohol trinken. Wer raucht, hat ein ganz erhebliches Risiko, einen schlechten MS-Verlauf zu bekommen. Wer nicht raucht, hat ein tut sehr viel für sich, einen guten MS-Verlauf zu bekommen. Und diätetisch, das ist hoch umstritten, dazu gibt es ganz, ganz viele Hinweise, welche Diät man halten soll. Bei Cochrane, das ist so eine Medizinerbibliothek, kann man suchen und Studien auswerten, die weltweit durchgeführt werden. Eigentlich hat niemand beweisen können, dass irgendeine besondere Diät für die MS gut ist. Wir raten dazu eine mediterrane Ernährung, also viel Fisch, viel Seefisch und viel gutes Olivenöl. Das ist wahrscheinlich richtig und gut. Und Vitamin D. Vitamin D spielt hat wahrscheinlich eine hohe Bedeutung für die MS. Und man sollte keinen Vitamin D-Mangel haben, sondern man sollte immer gute Vitamin D-Spiegel haben. Und da gibt es so eine ganz simple Wahrheit. Eine Tablette mit 20.000 Einheiten Vitamin D einmal die Woche eingenommen. Und damit ist man auf der sicheren Seite.
Also Vitamin D ist ja dann auch so ein typisches Nahrungsergänzungsmittel, was ja nicht nur für MS-Betroffene, sondern ja grundsätzlich hier in Deutschland auch relativ wichtig ist. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die wichtig sind für MS-Patienten?
Ja, es wird immer wieder, wenn Sie Dr. Google befragen, Omega-3-Fettsäuren und sowas alles empfohlen. Ich sagte schon, dafür gibt es keine klaren Studien. Und man muss nicht einen Haufen Geld ausgeben für diese Nahrungsergänzungsmittel. Alles, was man braucht für eine vernünftige Diät, kann man im Supermarkt einkaufen. Ja? Mediterrane Diät. Lieber ein bisschen mehr Geld für ein gutes Olivenöl ausgeben, ja? Anstatt irgendwelche teuren Nahrungsergänzungsmittel. Ja? Nur das Vitamin D würde ich dazu raten.
Wir werden ja jetzt gleich über das Thema Inkontinenz noch sprechen, was ja eine, sage ich mal, mögliche Begleiterscheinung ist bei der MS. Werden Betroffene grundsätzlich auch darauf aufmerksam gemacht, welche Symptome in Form von Schüben auftreten können, damit sie da ja irgendwie auch nochmal eine gewisse Sensibilität haben?
Das versuchen wir. Natürlich fragen die Patienten das immer wieder, gerade am Anfang einer Diagnose. Kommt es oft zu Notfallvorstellungen nach dem Motto, könnte dies oder das ein Symptom eines Schubes sein. Und dieser Raum sollte auch in der Arztpraxis immer gegeben werden, dass der Patient sich rückversichert, jetzt habe ich vorübergehend ein, oft sind es die Taubheitsgefühle, ein vorübergehendes taubes Gefühl da und da gehabt, könnte das ein Schub sein. Und dabei versuchen wir immer, den Patienten beizubringen, auf was sie achten sollen. Ja, also vor allen Dingen ist es der Zeitfaktor, neurologische Ausfälle oder Störungen, die länger als 48 Stunden bleiben und wo andere Ärzte sagen, sie haben nichts, ja, oder wir konnten nichts finden, die sollten im Zweifel zum Neurologen führen. Ein klassisches Beispiel ist die Sehnerventzündung. Mhm. Der Patient sieht nichts und der Augenarzt sieht nichts. Das ist ein Spruch, den wir sagen. Das ist, weil nämlich das vordere Auge gar nicht betroffen ist, kann der Augenarzt auch gar nichts finden. Aber es ist eine neurologische Notfallsituation, wenn man eine Sehnerventzündung hat. Und man sollte dann direkt zum neurologischen Kollegen gehen.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fokusthema, den Blasenfunktionsstörungen bei MS. Und ich werde Ihnen jetzt noch ein paar allgemeine Fragen stellen und zwischendurch kommen auch konkrete Fragen, die von MS-Patienten gestellt wurden. Ich habe mal gelesen, dass Blasenfunktionsstörungen in der Regel bei MS die Regel sind und nicht etwa die Ausnahme. Wie häufig kommt es vor, dass MS-Patienten unter Blasenfunktionsstörungen leiden?
Es gibt leider bis heute wenig Studien, Untersuchungen, die das wissenschaftlich untersucht hätten. Aber man schätzt, dass 80% aller MS-Betroffenen irgendwann dauerhaft oder mindestens phasenhaft Blasenfunktionsstörungen erleiden können.
Und ist Inkontinenz eher ein Tabuthema oder ist es in dem Bereich dann schon auch so, dass Patienten da offen drüber sprechen?
Nein, absolutes Tabuthema. Noch nie, und ich bin seit 20 Jahren jetzt Neurologe, noch nie kam ein Patient zu mir und hat von sich aus und freiwillig über eine Blasenstörung gesprochen. Sogar dann nicht, wenn ich das aktiv anbiete und immer wieder auch bei Patientenweiterbildungen oder Patientenveranstaltungen darum werbe, dass ich bereit bin, über Blasenstörungen zu sprechen oder aber über noch tabuisierter sexuelle Funktionsstörungen. Sondern man muss das erfragen, man muss auch bereit sein, als Arzt das hören zu wollen. Und wenn man es dann hört, auch vermitteln, ich kann dir helfen. Ja, also ein klares Hilfeangebot zu signalisieren. Viele Patienten haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, wenn es um Inkontinenz geht, das nicht geholfen werden kann oder aber, dass die Hilfe schlimmer ist als das Problem. Es gibt Medikamente, die bei Blasenstörungen so viele Nebenwirkungen machen können, dass der Patient lieber nicht mehr fragt, weil er nie wieder diese Nebenwirkungen haben möchte. Also man muss sich da offen halten und dem Patienten immer wieder signalisieren, auch dem bekannten Patienten, ich will mit dir darüber reden, du darfst dich ruhig trauen, darüber zu reden.
Aber es ist wahrscheinlich kein fester Bestandteil, sage ich mal, bei allen Neurologen und dem Patienten, wenn sie regelmäßig zu den Untersuchungen kommen, dass man diese Themen auch wirklich...
Überhaupt nicht, auch bei uns in der Praxis nicht. Wir sind viele Kollegen und nicht jeder der Kollegen hat da auch so ein Faible für oder die Erfahrung oder aber auch man muss da innerlich auch ein bisschen zu bereit sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es nutzt gar nichts, das per Fragebogen oder aber per standardisierter Vorgabe abfragen zu wollen. Niemand von uns würde auf einem Fragebogen ankreuzen, dass er inkontinent ist, ja, sondern nur, wenn ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zu dem Untersucher da ist, dann funktioniert das. Bei uns klappt es oft über unsere Mitarbeiterinnen, über unsere MS-Nurses und die medizinischen Fachangestellten, die mit dem Patienten teilweise ein freundschaftliches Verhältnis haben. Und dann wird das oft über diese Schiene uns zugetragen und mir gesagt, du musst mal über die Blase reden. Ja, da liegt es im Magen.
Okay. Nun gibt es ja sehr viele verschiedene Erscheinungsformen von Inkontinenz. Welche sind die häufigsten Blasenfunktionsstörungen bei MS?
Die häufigste Blasenstörung ist auch gleichzeitig die komplizierteste, die MS-Patienten haben können. Nämlich die Kombination von Restharnbildung, die Blase entleert sich nicht ganz bei Miktion, beim Toilettengang, und gleichzeitiger Inkontinenz. Der Fachausdruck ist Detrusor-Sphincter-Dyssynergie. Das finden mitunter Patienten dann auch auf ihren Arztbriefen oder aber wenn sie beim Urologen waren. Das ist die häufigste Kombination. Und es ist nicht in Anführungszeichen nur die Inkontinenz oder aber nur die Restharnbildung, sondern oft die Kombination von beidem. Ja.
Und können wir vielleicht direkt mal darüber sprechen, was man in so einem Fall als Behandlungsmethode hat?
Die Behandlung von dieser komplexen Blasenstörung ist eine Aufgabe, eine große Aufgabe. Und wir machen das in Kombination immer mit den anderen Fachgebieten, entweder mit der Frauenärztin oder aber mit dem Urologen oder noch besser mit sogenannten Beckenbodenzentren. Es bilden sich immer mehr in den Krankenhäusern interdisziplinäre Zentren, wo Chirurgen, Neurologen und Urologen zusammenarbeiten. Und wir versuchen, diese Beckenfunktionsstörung zu beheben. Das geht meistens nicht nur medikamentös, sondern oft auch gleich zu Anfang mit sogenannten invasiven Maßnahmen. Also entweder mit dem Katheter oder mit dem Erlernen des Selbstkatheterns oder mit der Vorstellung der Botulinumtoxinbehandlung an der Blase. Das kann man leider oder aber Gott sei Dank relativ schnell an den Anfang der komplexen MS-Blasefunktionsstörung stellen, dass man solche Therapien fahren muss. Fast nie klappt es nur mit dem Medikament. Wenn es leichte Störungen sind, dann können die Patienten oft selbst viel tun, indem man über Miktionstagebücher, also ein Tagebuch, in dem man dokumentiert, was man trinkt und wie viel man trinkt und wie oft man auf Toilette geht, dass man das gemeinsam auswertet und dann eventuell über ein Verhaltenstraining die Blase trainiert. Das ist aber oft nur am Anfang der Blasenfunktionsstörung möglich.
Und wie erfolgreich sind diese Behandlungsmethoden? Also würden Sie sagen, dass diese gut angenommen werden und helfen bei den Patienten?
Ja, wenn wir einen Patienten früh abholen mit einer Blasenstörung, wenig Rest haben, also vielleicht mal 100 Milliliter Restharn in der Blase und vielleicht mal eine Dranginkontinenz oder der imperative Harndrang, also so dass so direkt auf die Toilette laufen müssen, wenn die Blase drückt. Wenn wir ihn da früh abholen, dann reicht es oft über ein Verhaltenstraining, über dieses sogenannte Miktionstagebuch und ein Toilettentraining, die Blase wieder in den normalen Rhythmus zu bekommen. Wenn schon größere Restharnmengen da sind, ich nenne mal eine Zahl, die ist ganz wichtig, das müssen auch die Patienten wissen, über 200 Milliliter Restharn. Also ich bin auf der Toilette gewesen und danach misst man mit dem Ultraschall, wie viel Harn ist noch in der Blase. Wenn das mehr als 200 Milliliter sind, dann muss an dem Tag behandelt werden, an dem das festgestellt wird. Nicht einen Tag später oder aber nicht drei Wochen später oder bis der nächste Urologietermin frei ist, sondern an dem Tag muss kathetert werden. Und Frauen zum Beispiel erlernen das intermittierende Selbstkathetern eigentlich in einer Sitzung an diesem Tag. Uns gelingt es meistens bei 90% der Patientinnen, das Kathetern dann direkt beizubringen. Weil der Restharn von mehr als 200 Milliliter in der Blase darf nicht sein und darf nicht toleriert werden. Wir kommen, glaube ich, später noch zu den Komplikationen, warum das eigentlich so ein Problem ist.
Ja. Ja, genau. Also es geht im Endeffekt ja auch nochmal, das hatten wir ja gerade gesagt, Restharn ist ja auch dann potenziell die Folge, Blasenentzündung zu bekommen oder aussteigende Harnwegsinfekte.
Die sogenannte Urosepsis, ein gefürchteter Notfall von Menschen, die Blasenstörungen haben, insbesondere Restharn haben. Es gibt es nicht nur bei MS, aber auch bei MS. Die Urosepsis ist die Konsequenz von Restharnbildung und aufsteigenden Blaseninfektionen. Und daraus kann sich dann im allerschlimmsten Fall so eine allgemeine Vergiftung des Körpers, nämlich die Urosepsis, entwickeln. Und das ist lebensgefährlich. Und deswegen darf Restharn von mehr als 200 Milliliter regelmäßig nicht sein. Sondern dann muss man die Blase zu lernen, zu kathetern und täglich zu entleeren.
Genau.
Und das kann man lernen. Mhm. Ja.
Das ist ja nochmal ein gutes Stichwort, das tägliche Entleeren, das hat ja der intermittierende Selbstkatheterismus an sich und gerade auch die Restharnbildung, dass man das natürlich dann halt auch regelmäßig die Therapie fortführt, um da letztendlich dann auch den Erfolg zu erzielen. Ne? Und jetzt haben wir über diese Kombination gesprochen und vielleicht können wir nochmal auf die anderen beiden Erscheinungsformen separat eingehen.
Sie meinen auf Inkontinenz?
Genau.
Stimmung, ja. Genau. Das ist natürlich das, was sozial am meisten stört. Wenn man eine Harninkontinenz hat, ist das soziale Leben erheblich einschränkend. Hätte ich eine Harninkontinenz, könnte ich heute hier nicht sitzen und mit Ihnen einen Podcast aufnehmen, weil ich nämlich immer befürchten müsste, inkontinent zu sein. Und da ist es wieder die Kombination von Miktionstraining, also zu trainieren, den Toilettengang trainieren und dann die Blase abdichtenden Medikamente. Das sind vor allen Dingen Anticholinergika. Da gibt es ganz, ganz viele, die oft urologisch und gynäkologisch, aber eben auch neurologisch versucht werden, und das kann man sehr gut versuchen, um die Kontinenz wiederherzustellen. Wenn das nicht gelingt, dann natürlich die Kontinenzhilfen, ja, also Vorlagen oder aber die Kondomurinale bei Männern oder im schlimmsten Falle Windeln, ja, was auch immer. Also alle Kontinenzhilfen, die wir im Angebot haben, davor steht immer der Versuch, das zu verhindern. Ja.
Genau. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie die Patienten oder wie die Symptome letztendlich auftreten. Treten die auch im Zuge eines Schubes auf oder entwickeln die sich schleichend quasi während der Erkrankung? Also wie wird der Patient letztendlich aufmerksam
darauf? Beides ist möglich. Wir haben Patienten, die, wenn sie einen Querschnitt haben, also eine Schädigung des Rückenmarkes, oft akut im Rahmen eines Schubes auch eine Blasenstörung erleben. Häufiger ist es jedoch so, dass schleichend im Verlauf der Erkrankung sich Blasenstörungen entweder Inkontinenz oder Restharn oder beides entwickeln. Und meistens fällt das dann auf, dass immer wieder Harninfekte behandelt werden. Gerne beim Hausarzt, gerne beim Frauenarzt oder aber beim Urologen. Und wer als MS-Betroffener regelmäßig über Harninfektionen klagt, sollte immer mit seinem Neurologen darüber sprechen.
Das war auch eine Frage, die an uns gestellt wurde. Müssen Betroffene erst zum Hausarzt oder Urologen oder können sie sich auch direkt an einen Neurologen oder Neurourologen wenden?
Nun, am Ende entscheidet das natürlich jeder Kollege in seiner Praxis selbst, wie ansprechbar er sein möchte. Aber ich rate dazu, dass man direkt zum Neurologen geht. Auch wir als Neurologen können und sollten dann einen Urinbefund erheben, eine Urinkultur durchführen, um genau zu sehen, welcher Keim ist jetzt das Problem und dann eine antibiotische Sanierung durchführen. Können kann das auch natürlich der Hausarzt und natürlich der Urologe erst recht.
Dann war eine weitere Frage von einer Betroffenen, die 21 Jahre alt ist und sie scheint sehr bedrückt zu sein, weil sie in ihrem jungen Alter sich schon einnässt und ihr die normalen Urologen nicht helfen können. Was würden Sie ihr raten?
Ja, sie ist betroffen, sie ist MS-Patientin.
Genau.
Ja, erstens mit ihrem Neurologen, sich traut mit dem Neurologen darüber zu sprechen. Was hat er für Ideen? Ich sagte vorhin, junge Patienten können wir oft mit den Blaseninkontinenzmedikamenten ganz gut helfen. Die sind zwar nebenwirkungsreich, aber die Nebenwirkungen steigen mit dem Lebensalter. Und die Urologen, ich will keine Kollegenschelte betreiben, aber nehmen sich mitunter nicht die ausreichende Zeit, die es braucht, um die Patienten dann zu beraten. Die vertrauen oft mehr den apparativen Befunden. Und wenn sowohl der Neurologe wie der Urologe nicht helfen können, dann lohnt es sich, sich an ein Beckenbodenzentrum zu wenden. Also an ein Krankenhaus in der Nähe. Wenn man es googelt, findet man das. Es gibt überall in Deutschland gute Beckenbodenzentren, die sich dann um solche komplexen Störungen kümmern.
Dann eine weitere Frage, welche natürlichen Methoden gibt es, um die Blase zu trainieren, beispielsweise im Falle einer Dranginkontinenz?
Das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, das ist das Tagebuch mal als erstes. Man führt ein Tagebuch an 2-3 Tagen in der Woche, mindestens einen Arbeitstag und einen Wochenendtag, an dem der Betroffene aufschreibt, wie viel er trinkt, wann er trinkt, gerne auch, was er trinkt und wie oft er auf Toilette geht und mit einem Messbecher abmessen, wie viel miktioniert wird. Mit diesem Tagebuch zum Neurologen oder zum Urologen und dann festlegen, ob es Sinn macht, ein Training durchzuführen. Das heißt, zu versuchen, die Füllung der Blase zu erhöhen, indem man eben nicht dem ersten Drang zum Toilettengang nachgibt, sondern trainiert, immer mehr Zeit zuzugewinnen, bis man auf Toilette geht. Das funktioniert sehr gut. Und so kann man mitunter auch erlernte Blasenstörungen, nämlich zum Beispiel das häufige auf Toiletten gehen. Das ist insbesondere bei jungen Frauen, bei Mädchen, aber auch bei lebensälteren Frauen ein ganz häufiges antrainiertes Problem, dass jede Toilette aufgesucht wird, die man nur zu greifen bekommt, obwohl noch gar keine ausreichende Füllung der Blase vorhanden ist. Und das kann man auch wieder abtrainieren. Ja, also ein Blasentraining ist etwas sehr, sehr Effektives.
Dazu gehört wahrscheinlich auch das Beckenbodentraining. Und vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, warum oder wie Beckenbodentraining auch dazu verhilft, Urin besser halten zu können.
Ja, unser Beckenboden ist am Ende auch nur ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Muskeln, der zusammengenommen dafür sorgt, dass die Blase sicher abdichtet. Und so ein bisschen ist das Ansteuern des Beckenbodens wie mit jedem Muskel. Wenn man ihn nicht trainiert, dann wird er weniger und schlaffer. Und ganz, ganz viele Menschen, das weiß ich insbesondere von den Urologen und Frauenärzten, können ihren Beckenboden überhaupt nicht anspannen, weil sie es noch nie trainiert haben oder noch nie ein Feedback bekommen haben, wie das geht. Und man kann zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ein Beckenbodentraining rezeptieren. Und dann kann mit Physiotherapeuten zusammen oder aber mit einer Strombehandlung, auch das geht mit elektrischen Behandlungen, dass man ein Beckenbodentraining impliziert, damit der Patient überhaupt weiß, was er da trainieren soll und um welche Muskeln es genau geht. Und das ist auch nichts Anrüchiges und da wird nichts Intimes oder die Intimsphäre Verletzendes gemacht, sondern es sind ganz simple Übungen, die fast jeder Krankenhaus durchführen kann, mit denen man dann gezielt über den Aufbau der Muskulatur des Beckenbodens die Kontinenz verbessert.
Ist ja grundsätzlich auch eine ganz wichtige Sache für jede Frau, für jeden Mann, sich den Beckenboden bewusst zu machen.
Genau, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.
Genau. Eine weitere Frage. Ein Betroffener berichtet, dass er neurogene Blasenentleerungsstörungen hat und die Botox-Behandlung nicht geholfen hat. Gibt es andere denkbare Ansätze?
Ja, die Botulinumtoxinbehandlung hilft primär auch nicht, um die Blase besser zu entleeren. Das muss man wissen. Wenn man in eine Botox-Behandlung geht, dann geht die vor allem darum, die Inkontinenz zu verbessern und die Kapazität der Blase zu verbessern, was die Aufnahme von Urin angeht. Wenn eine Entleerungsstörung vorliegt, das heißt, wenn die Blase sich nicht komplett entleert, dann muss immer kathetert werden. Leider ist es so, dass wenn Chirurgen oder Urologen die Botox-Behandlung an der Blase durchführen, oft nebenbei bemerkt wird, dass eine Konsequenz der Botox-Behandlung an der Blase ist, dass man intermittierend selbst kathetern muss. Alle meine Patienten, die Botox behandelt sind an der Blase, haben fast, ich würde mal sagen, 95% eine sichere Kontinenz und haben eine hohe Blasenkapazität. Sie müssen also nicht permanent auf Toilette laufen. Aber alle müssen kathetern. Das ist der Nachteil der Botox-Behandlung. Und dieser Patient, der die Frage gestellt hat, der würde ich behaupten, der sollte nochmal Botox behandelt werden und muss das kathetern lernen dazu. Denn die Erfolgsquote, was Kontinenz und was Blasenkapazität angeht, ist bei Botox enorm.
Vielleicht da nochmal so, um den Hintergrund nochmal deutlich hervorzuheben. Ist ja so, wenn dann Botox wahrscheinlich in die Blase gespritzt wird, dann ist der Muskel ja nicht mehr so aktiv, ne? Genau. Und dann bringt er ja quasi die Kraft nicht auf, um sich selbst zu entleeren und deswegen muss er dann der Katheter nach.
Richtig, ja, die Kapazität steigt, ich mache den Muskel besser ausdehnungsfähig, aber ich verringere damit die Möglichkeit, die Blase komplett zu entleeren.
Geht die Behandlung nicht auch andersherum, dass man zum Beispiel den Schließmuskel mit Botox behandelt? Wäre wahrscheinlich jetzt ein anderes
Problem. Das geht auch, genau. Wenn jemand große Restharnmengen hat und das Katheter aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, zum Beispiel, weil man eine Koordinationsstörung der Hände hat und als Betroffener es tatsächlich nicht kann, weil die Feinmotorik nicht mehr funktioniert, dann kann ich natürlich auch die Blasenentleerung verbessern und dann muss ich umgekehrt die Kontinenz wiederherstellen, medikamentös versuchen wiederherzustellen.
Dann eine weitere Frage, gibt es Alternativen zu dem Medikament Darifinacin gegenüber einer überaktiven Blase?
Ja, Das ist nur eines der allerdings bekannten anticholinergen Medikamente, die bei überaktiver Blase gegeben werden sollten. Und immer lohnt es sich, die Alternativen zu versuchen. Das kann jeder Kollege, der sich mit Blase auskennt, also jeder Frauenarzt, jeder Urologe, jeder Neurologe, weil nicht alle diese Medikamente bei gleicher Wirksamkeit gleich gut vertragen werden. Ja? Und das hängt immer wieder davon ab, dass der einzelne Patient das eine gut und der andere das nächste gut verträgt.
Wir haben ja jetzt schon mal öfter über die Nebenwirkungen gesprochen. Können Sie da vielleicht mal beispielhaft was sagen?
Und, wenn ich die Inkontinenz verbessere, wenn ich Blase abdichte, um es in Anführungszeichen zu sagen, dann geht das nur um den Preis, dass auch andere Muskeln am Körper reagieren. Und das kann dazu führen, dass man zum Beispiel Mundtrockenheit hat oder dass einem schwindelig ist oder aber, dass man, wenn man Augeninnendruckprobleme hat, auf einmal eine Erhöhung des Augeninnendruckes, das sogenannte Glaukom. Glaukompatienten müssen aufpassen mit solchen Medikamenten. Das sind die Hauptnebenwirkungen und Müdigkeit. Müdigkeit ist eines der großen Probleme von solchen Präparaten.
Und an der Stelle gilt es dann vom Patienten in Zusammenarbeit mit dem Arzt abzuwägen, welche Medikamente in Frage kommen und ob nicht alternative Behandlungsmethoden angewandt werden sollten. Okay. Gibt es Alternativen? Jetzt kommen wir gerade noch mal zum Katheter. Wenn ein Betroffener Probleme mit der Blasenentleerung hat, aber auch Probleme damit hat, den Katheter zu verwenden.
Nun, es gibt auch hier wieder ein innovatives Medikament, was eine Zeit lang bei den gesetzlichen Krankenkassen sehr umstritten war. Der Wirkstoff heißt Mirabegron. Und dieses Präparat kann beides ganz gut. Es kann die Blasenfunktion im Sinne der Kontinenz genauso wie die Blasenentleerung im Sinne der Vermeidung von Restharn günstig beeinflussen. Das Präparat ist, wie gesagt, kostenintensiv und war eine Zeit lang von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht in der Erstattung. Deswegen ist es seltener rezeptiert worden. Es wird jetzt wieder erstattet von den Krankenkassen. Und es lohnt sich, so einen Therapieversuch zu unternehmen. Aber im großen Gegensatz zu anderen Anticholinergika, die wir schon besprochen haben, merkt man hier die Wirksamkeit nicht prompt, sondern man sollte sich Zeit nehmen als Behandler und als Patient und immer ein Miktionstagebuch führen, um aufzuschreiben und zu erkennen, ist meine Blasenfunktion wirklich besser. Ja. Das kann man nicht nach 3-4 Tagen, sondern frühestens nach 6-8 Wochen entscheiden. Okay. Aber auch das geht.
Okay. Und können Sie auch noch mal was zu den vorhin angesprochenen Potenzstörungen sagen? Denn die Blasenfunktionsstörung und die Potenzstörung liegen ja relativ nah beieinander.
Das ist natürlich ein Thema für einen eigenen Podcast wenn man jetzt über sexuelle Funktionsstörungen sprechen möchte. Aber erstmal ist es so, jemand, der eine Blasenstörung hat, wird immer auch, ob männlicher oder weiblicher Patient, wird immer auch eine sexuelle Funktionsstörung haben. Weil entspannten Sex kann ich nicht haben, wenn die Blase nicht funktioniert. Das geht nur, wenn die Blase funktioniert. Und insofern gehören diese beiden Themen zusammen. In dem Moment, wenn ich als Arzt und als Patient, wenn wir gemeinsam es schaffen, eine Blase wieder zum Funktionieren zu bringen und Inkontinenz zu verhindern, wird sich Sexualität verbessern, automatisch. Potenzstörung, Erektionsstörung bei Männern, da gibt es nun seit vielen, vielen Jahren inzwischen sogar günstige und hochwirksame Medikamente. Das sind die sogenannten PDE5-Hemmer, die 3 Stück an der Zahl, die alle gleich gut wirken, sich nur vom Preis her unterscheiden und von der Halbwertszeit und bei Erektionsstörungen ganz hervorragend helfen.
Also ist es hier dann auch ein großer Faktor wieder der psychische Bereich bei den
Patienten. Psychische und der Mut mit dem Arzt, der einen betreut, darüber zu sprechen, ne, und das auch einzufordern.
Ja, und gerade so im sexuellen Bereich wahrscheinlich auch mit dem Partner dann.
Genau, und mit dem Partner, ja, richtig.
Genau. Dann würden wir jetzt nochmal zu den Konsequenzen, Komplikationen kommen, wenn ja Inkontinenzstörungen nicht behandelt werden.
Die größte Gefahr, die darüber schwebt, hatte ich vorhin schon genannt, das ist die aufsteigende Blaseninfektion, aus der sich eine im schlimmsten Falle sogar so eine Sepsis entwickeln kann, aber auch antibiotische Resistenzen, wenn immer wieder Harnwegsinfekte behandelt werden und im allerschlimmsten Fall ohne Urinkultur, also ohne dass ich genau weiß, welcher Keim ist überhaupt vorhanden und welches Antibiotikum wirkt, da Das wird leider immer noch häufig gemacht. Da kommt es, kann es zu Resistenzen kommen. Und natürlich die sozialen Folgen. Also eine nicht behandelte Harninkontinenz ist ja sozial in erheblichem Maße stigmatisierend, schränkt die Freizeitgestaltung ein, schränkt den Sport ein, schränkt den Sex ein, hatten wir gerade schon, belastet die Partnerschaft, macht mir Reisen mitunter unmöglich. Und 24 Stunden rund um die Uhr ist der Patient nur damit beschäftigt, seine Blase in Anführungszeichen im Zaum zu halten. Also es kann eines der am schlimmsten beeinträchtigenden Symptome einer MS sein, neben der Fatigue, die schwere Tagesmüdigkeit. Das ist auch so ein Symptom, was Patienten erheblich belastet.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
Ich betone das gerne bei meinen Vorträgen auch vor Patienten, dass die Scham, über diese Themen zu sprechen, das eine ist. Und die gilt es zu überwinden, mit dem Kollegen, mit dem Neurologen, mit dem Hausarzt darüber zu reden, weil nichts kann so gewinnbringend sein für beide Seiten, für Sie als Patienten wie auch für den behandelnden Arzt, als wenn man eine Blasenfunktionsstörung erfolgreich behandelt. Die von mir eingangs so beworbenen innovativen MS-Medikamente, die merkt der Betroffene im Zweifel, dass sie wirken, gar nicht. Er muss so ein Stückchen daran glauben, dass sein MS-Verlauf ein schlimmer wäre, wenn er das Medikament nicht nehmen würde. Aber die MS-Medikamente oder eine suffiziente Blasentherapie, so meine ich, eine funktionierende Blasentherapie, die merkt der Patient jeden Tag durch eine Steigerung der Lebensqualität. Und darüber reden lohnt sich, eine Lösung gemeinsam zu versuchen, zu finden, lohnt sich mit einer deutlichen Steigerung an Lebensqualität.
Vielen Dank, das waren sehr gute abschließende Worte und vielen Dank für diese umfassenden Informationen und hilfreichen Tipps. Es war für mich auf jeden Fall sehr aufschlussreich und sehr interessant.
Gerne.
Rund um Inkontinenz.
Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat und wir eure Fragen gut beantworten konnten. Wir möchten euch vor allem Mut machen, offen über das Thema mit eurem Arzt zu sprechen und die passende Therapie zu finden. Wenn ihr diese noch nicht gefunden habt, bleibt dran, holt euch eventuell eine zweite oder dritte Meinung ein. Holt euch am besten auch professionelle Unterstützung, was die richtige Anwendung der Hilfsmittel betrifft, wie angesprochen zum Beispiel die Katheter. Da sind zum Beispiel examinierte Pflegefachkräfte, zum Beispiel der Sanitätshäuser, der richtige Ansprechpartner. Und falls ihr es noch nicht wusstet, dass B. Braun diese Leistungen für Betroffene auch anbietet, informiert euch gerne nochmal auf unserer B. Braun Homecare-Website und kontaktiert uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast rund um Inkontinenz oder leitet ihn an Freunde, Bekannte oder Betroffene weiter. Schaut auch gerne auf unserer Inkontinenz-Website vorbei. Dort findet ihr auch einen Spezialbereich zum Thema MS und Blase. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet und bis zum Schluss zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
B. Braun. Sharing Expertise.